Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Und Menschen, die bei der Arbeit einen besten Freund haben oder eine beste Freundin, die sind 7-mal engagierter als diejenigen ohne. Also neben dem Raum für Emotionen ist die Frage eben auch, halten wir das auch aus, wenn es mal hoch hergeht oder wenn ich dem anderen auf den Schlips trete zum Beispiel. Vertrauen hat ja immer was von Erwartungen zu tun, ja, mit Erwartungen zu tun, ob du die erfüllst, die Erwartungen, die ich an dich habe.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie erreiche ich Höchstleistung mit positiver Kommunikation? Zu diesem Gespräch habe ich den Autoren und Berater Markus Schweikart eingeladen. Zur Person. Markus Schweikart ist Experte für positive Psychologie und positive Führung. Als Autor, Redner, Trainer, Hochschuldozent und Geschäftsführer einer Unternehmensberatung begleitet er Menschen und Organisationen in ihrer Entwicklung. Zu seinem Buch High Quality Connections in der Arbeitswelt mit positiver Kommunikation High Performance erreichen, erschienen im Springer Verlag. Es sind kaum noch alle aus dem Team vor Ort, Entfremdung, mangelnde Kooperation und Sehnsucht nach Gesprächen, die das volle Kreativpotenzial des Teams wieder wecken, macht sich breit. In diesem Buch erfahren Sie alles über hochqualitative Verbundenheit und positive Kommunikation. Die Erkenntnisse der positiven Psychologie zu den Strategien für High-Quality Connections werden ebenso beschrieben wie praxistaugliche Werkzeuge, um positiven Interaktionen bei der Arbeit eine strategische Bedeutung zu geben. Zum Inhalt, was High-Quality Connections sind und in Teams und Organisationen bewirken können. Was die Wissenschaft der positiven Psychologie über positive Beziehungen herausgefunden hat. Welche psychologischen Konstrukte die Basis für positive Kommunikation bilden, welche Werkzeuge Sie in der Praxis als Mitarbeiter oder Chefin mit Ihrem Team ausprobieren können, um positive Interaktionen zu fördern, wie Sie Führung, Kultur und Rollen so gestalten, dass exzellente Teamperformance und Zufriedenheit möglich werden. Vielleicht zur Hintergrundinformation, wie bin ich auf Markus gestoßen? Markus hat zusammen mit mir für das Buch von Dominik Trott, New Work fängt bei dir selbst an, einen Beitrag geschrieben. Da ich dieses Buch illustrieren durfte, durfte ich auch seinen sehr lesenswerten Beitrag lesen, bin darauf gestoßen, dass er dazu ein Buch herausgebracht hat und war natürlich voll bei der Sache und habe mich gefreut, ihn hier einladen zu dürfen. Wer sich für das Buch von New Work fängt bei dir selbst an von Dominik Trott interessiert, das ist bei Haufe schon vorzubestellen und ist voraussichtlich lieferbar ab dem 18.04.2024. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Moin.
Moin. Knapp Norddeutsch, gefällt mir gut. Markus, ich habe nur ganz kurzen Teaser für dich gehabt. Nimm dir gerne Zeit und Raum und stell dich so ein bisschen vor. Im Vorgespräch haben wir auch schon mal kurz besprochen, was du so alles machst. Ist total spannend und the floor is yours.
Danke dir, lieber Dani. Danke auch für die Einladung, für den Raum. Ja, vielleicht 3 Dinge. Was mache ich? Ganz klassisch Begleitung von Führungskräften in Organisationsentwicklungsprozessen, in Führungskräfteseminaren, mit Vorträgen etc. Dann grundsätzlich das Thema positive Führung, positive Psychologie in die Unternehmen bringen. Das auch zusammen mit Christian Thiele, einem Kollegen und befreundeten, auch Autor. Wir haben zusammen auch unser erstes Buch geschrieben. Und da geht es darum, positive Psychologie in die Unternehmen zu bringen zum Positive Business Expert. Naja, und dabei entwickle ich eben hilfreiche Tools, die Führungskräften, die Trainern dabei helfen, eben diese Konzepte in der Praxis umzusetzen. Ja, aber das vielleicht in aller Kürze reicht das.
Ja, cool. Ja, vielleicht ist der auch ein guter Aufhänger, weil Christian Thiele war auch hier zum Thema Positive Leadership zu hören. Christian Thiele hat ja auch bei mir in dem Herausgeberbuch mitschreiben können oder hat mitgeschrieben, was Führung heute wirklich braucht. Jetzt sind wir uns quasi begegnet, ich habe es im Intro schon kurz gesagt, bei dem neuen Buch von der geschätzten Dominique Trott, New Work fängt bei dir selber an.
Ja, genau.
Da haben wir uns quasi begegnet und darum bin ich so ein bisschen weiter auf dich gestoßen. Da hast du einen ganz spannenden Artikel geschrieben über High Quality Connections in der Arbeitswelt. So heißt ja auch dein Buch, was beim Springer Verlag entschieden ist. Vielleicht, wie bist du zu diesem Thema gekommen und welche Bedeutung hat dieses Thema?
Das Thema lockt bei mir eigentlich immer, wenn ich darüber spreche, so die Frage hervor, ist das jetzt banal oder genial? Also, denn man kann ja sagen, irgendwie, wir sprechen täglich mit Menschen in der Arbeitswelt und Führungskräfte sollten das idealerweise sowieso tun als Haupttätigkeit. Ja. Das heißt, wir haben da alle irgendwie Skills, wir haben da einen Fokus drauf und da könnte man auch sagen, naja, brauchst da jetzt ein extra Thema für. Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass wir eine Sehnsucht nach dem Thema haben. Natürlich in den Pandemiejahren fehlte die Interaktion. Es fehlte auch die Übung, wie baue ich das remote auf. Ja. Viele haben jetzt so einen Reflex auch zurück quasi wieder in die Arbeitswelt, aber also in die physische Arbeitswelt. Aber die Frage ist eben, wie können wir gut miteinander in Interaktionen gehen und nicht einfach immer nur gestresst, genervt sein, weil ich habe eben viel erlebt, dass durch dieses weniger Kontakt und diesen Kontakt, den wir haben, auf Effizienz optimiert, dass das zum fehlendem, ja, geringerem Verständnis ja füreinander führt. Ja, da ist dieses, oh, die schon wieder, weil da nur eine Mail kam, ja, was fällt dir eigentlich ein? Und deswegen muss das Thema, glaube ich, ins Zentrum unserer Überlegungen. Und dabei geht es nicht darum, wie ich langfristig positive Beziehungen aufbaue, ja, zu Partner, Partnerin, sondern kurzfristige Interaktion.
Ja, hier ein ganz, ganz toller Punkt, weil es ist gerade so zeitgemäß, was du sagst. Also Punkt 1, Kommunikationsfähigkeit ist immer noch der Top-Skill von Führungskräften, der gefordert wird. Und ich habe gestern eine Mediation gehabt zwischen zwei recht hohen Führungskräften, wo es so ein bisschen eskaliert ist oder vor einer großen Eskalation stand, weil die einfach nicht mehr miteinander geredet haben. Und das ist natürlich katastrophale Auswirkungen, wenn die große Bereiche führen und das strahlt nach unten halt raus. Und dann bin ich, weil ich die beiden auch im Coaching habe, quasi in die Mediation gegangen. Und was war aber der Auslöser? Es war kein Zielkonflikt. Es war gar nichts Böses dahinter, sondern es war gescheiterte und mangelnde Kommunikation. Mhm. Und auch das, was du sagst, finde ich so wichtig. Heute gerade ist eine Folge rausgekommen im Paperwings Podcast zum Führen von virtuellen Teams und Remote im interkulturellen Kontext. Also da sind nochmal so eine Potenz draufgelegt. Aber wir brauchen gar nicht diese ganzen interkulturellen und Remote-Themen noch dazu nehmen, sondern Kommunikation ist ja so schon schwierig genug. Und das Kommunikationsbedürfnis ist, glaube ich, ein ganz elementares. Das wird halt oft unterschätzt. Und das ist dieser wertvolle Input, den du gerade gegeben hast. Dass der Sender manchmal denkt, na, ist doch alles geschrieben, ist doch alles gesagt. Aber vielleicht kannst du, oder da gehen wir darauf ein, was quasi wertvolle Kommunikation betrifft, nochmal eingehen.
Ja, sehr gerne. Und genau dieser Punkt ist, glaube ich, es ist alles geschrieben oder es ist alles gesagt. Ich erlebe dann häufig so, dass die Kommunikation als mangelhaft auch empfunden wird. Ja. Und es gibt natürlich eine klare Definition davon, was diese High-Quality-Connections ausmacht. Ja. Muss man vielleicht immer kurz sagen, High-Quality-Connections, das ist nichts, was die Telekom macht oder Vodafone, sondern das ist eben ja eine hochqualitative Verbindung in dem Moment und zwar eine Form von kurzfristiger Interaktion. Das heißt, wir können das wie so jetzt in einem Gespräch auf dem Flur, in einem Meeting, bei einer Podcast-Aufzeichnung herstellen. Und es ist eben für beide Seiten irgendwie eine positive Erfahrung. Und wir brauchen dafür eigentlich nur das Hier und Jetzt. Ne? Also weder das Gestern, ja, noch die Perspektive, dass es ein langfristiges Morgen gibt. Aber es kann eben zu einem wertvollen Gestern von einem positiven Morgen werden, wenn man so will. Und natürlich gibt's auch eine Eingrenzung davon, was eben ja diese ja, diese etwas positivere Kommunikation ausmacht. Es gibt Forschung dazu aus dem amerikanischen Raum, die ich natürlich aufgegriffen habe. Und drei Qualitätsmerkmale sind: erstens emotionale Tragfähigkeit. Das heißt, wir geben Emotionen Raum in der Interaktion. Zweitens die Dehnbarkeit, das heißt, halten wir Belastungen stand. Und drittens die Reaktivität, das heißt Offenheit für Ideen, gegenseitige Einflussnahme. Ich finde, das dritte Kriterium ist immer das, was am ja vielleicht am intuitivsten zugänglich ist, dass man sagt, ja klar, irgendwie, wenn wir gut miteinander in Kontakt sind, dann ist das so Resonanz, Rapport, miteinander schwingen. Aber auf alle drei kann man natürlich nochmal in der Tiefe eingehen, die ein bisschen erläutern und auch überlegen, wie komme ich denn dahin, was machen die denn an der Stelle?
Mhm. Ja, wir sind schon schön, du bist schon reingegangen ins Thema, aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in die Metaperspektive. Also vielleicht, für wen ist dein Buch gedacht? Also wer sollte das an die Hand nehmen oder für wen empfiehlt sich das und wie hast du das Buch aufgebaut?
Also wer sollte das an die Hand nehmen? Jeder, der beruflich viel kommuniziert, sage ich jetzt mal. Natürlich gerne Führungskräfte. Natürlich gerne Menschen, die mit Führungskräften arbeiten an der Stelle. Ja. Und das Buch ist ja ein Essential in dieser Essential-Reihe von Springer. Das heißt, wir haben so eigentlich immer so die Maßgabe 40, 50 Seiten, das Wichtigste in aller Kürze zu einem Thema, der wissenschaftliche Background, die Definition, die Praxis. Und genauso ist das Buch auch aufgebaut. Also es gibt eben ja dieses einleitende Kapitel, was sind eigentlich High-Quality-Connections, ja, was macht das aus? Zum Beispiel die drei Kriterien, die ich gerade schon genannt habe. Immer auch nochmal mit einer Abgrenzung, was ist es eben nicht an der Stelle, ja, weil es natürlich viele parallele Konzepte gibt aus der psychologischen Forschung, aus Beziehungsforschung etc. Das Thema psychologische Konzepte wie Emotionen habe ich nochmal gezielt aufgegriffen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Ja, um eine Sache rauszugreifen, zum Beispiel bin ich so eine extrovertierte Rampensau oder eher jemand, der introvertiert ist und sich nach innen freut, weil das spielt natürlich eine Rolle dafür, wie wir mit anderen in Beziehung gehen, wie wir Beziehungen gestalten und auch wie wir die ganzen Tipps, die ich im Buch aufgegriffen habe, umsetzen können, weil geh einfach mal hin und öffne dich, eine Rampensau macht das eh den ganzen Tag und für andere, die brauchen dafür einen geschützten Rahmen, wo sie das tun können. Ja. Genau, und dann geht's so ein bisschen in die Facetten. Also wie kann ich High-Quality-Connections fördern? Da gibt es so also 9 Hebel, die insgesamt beschrieben sind, aber 4, die man besonders rausgreifen muss. Und ja, wo in der Organisation kann ich dann genauer drauf eingehen? Wo kann ich das eigentlich fördern? Und ja, dann gibt es noch Werkzeuge. Und ehrlich gesagt kommt dann mein Lieblingskapitel, nämlich der Ausblick sozusagen, das Fazit. Und das ist mein Lieblingskapitel, weil da ein Teil drin ist, den ich nicht selbst geschrieben habe. Aber da komme ich vielleicht später noch zu.
Lass mal als Cliffhanger, damit die ZuhörerInnen auch bis zum Ende quasi dranbleiben. So, aber ich kann euch schon mal sagen, ich kenne ihn schon. So, also zum Aufbau, ich lese mal ganz kurz nochmal vor. Was sind High-Quality-Connections? Das heißt, du fängst erstmal mit einer Definition an und dann kommst du schon mit einer Matrix positiver Interaktionen. Das klingt natürlich erstmal für ein Podcast-Format relativ dröge, ist aber natürlich sehr gehaltvoll und deswegen würde ich trotzdem mal gerne reingehen wollen. Was ist das für ein Tool, wie kann ich es einsetzen und was beschreibt es?
Ja, sehr gerne. Die Matrix positiver Interaktion ist ein sehr praxisnahes Tool, mit dem ich einfach in Seminaren mit Führungskräften gute Erfahrungen gemacht habe, weil ich eine Definition aufgegriffen habe für so positive Interaktionen von Fletcher, der sagt, überleg mal so in deinen Interaktionen, wenn du mit jemandem gesprochen hast, spielen da Begeisterung und Enthusiasmus eine Rolle? Ne, vielleicht zündet ihr euch gegenseitig an zu einem Thema oder so. Dann Befähigung und Ermächtigung. Also habe ich das Gefühl, ich kriege irgendwie, ich kriege da mehr Raum, ich kriege da mehr Schwung, Autonomie empfinden, Selbstwirksamkeitsempfinden steigt vielleicht. Ja. Dann als drittes Kriterium das Gefühl von gegenseitiger Anerkennung, glaube ich, eine ganz essentielle Geschichte, weil wenn wir jemanden in seinen Grundfesten abwerten und nicht anerkennen, dann brauchen wir auch nicht über eine positive Interaktion sprechen. Dann ist die Frage, ob Zusammenarbeit überhaupt möglich ist. Das vierte Kriterium ist neues Wissen. Lerne ich etwas in diesen Gesprächen? Und Wunsch nach weiteren Begegnungen. Das ist fast schon so ein Fazit sozusagen. So, und die Matrix positiver Interaktion sieht jetzt vor, dass ich einerseits diese fünf Kriterien mal anlege und dann mal so sammle. Ich schlage immer vor, nimm mal so die 5 bis 10 typischen Interaktionen in deinem Arbeitsalltag. Und du kannst es natürlich um andere Lebensbereiche erweitern. Nimm mal die häufigsten Interaktionen dazu und vielleicht überlegst du so mal so 2, 3 ja arbeitsweltmäßig so Weak Ties, nennen wir das. Also Menschen, mit denen du jetzt nicht dauernd zu tun hast, vielleicht aber mal gucken würdest, ob sich das lohnen würde, da mehr zu interagieren. Und dann gehst du die Kriterien durch. Also mit dem Thorsten aus der Buchhaltung, ja, wenn ich mit dem spreche, habe ich da das Gefühl von Begeisterung und Enthusiasmus, ja. Wäre bei mir schon schwierig, wenn es ums Thema Buchhaltung geht. Aber da sind andere ja ganz anders.
Ich habe da Vermeidungstaktiken, wenn es um meine Buchhaltung
geht. Genau, richtig. Ja, an der Stelle schönen Gruß an Andrea aus meiner Buchhaltung. Ich freue mich auf dich, Andrea, nachher. So. Befähigung und Ermächtigung, ja. Gefühl von gegenseitiger Anerkennung. Lerne ich da was? Das könnte bei mir bei Buchhaltungsthemen durchaus passieren. Und habe ich den Wunsch nach weiteren Begegnungen. Und viele Führungskräfte sagen dann eben, wenn sie das im Seminar mal so durchgehen und wir das dann auswerten, dass sie sagen, wow, spannend, wieso verbringe ich eigentlich so viel Zeit mit den Leuten, obwohl ich gar nicht das Bedürfnis hätte? Klar, in Konzernstrukturen kannst du dir das nicht mal aussuchen, wer deine Stakeholder sind. Aber ich kann natürlich gerade in meinem Kosmos dann viel machen, um einfach für mehr positive Interaktionen zu sorgen. Und das ist die Matrix der positiven Interaktionen. Vielleicht ein bisschen technische Herangehensweise, aber es hilft mir, mal einen Schritt rauszugehen aus der Situation und zu reflektieren.
Ja, ich finde das mega hilfreich. Also und für die Zuhörerinnen, also in der, ich sage mal, er hat jetzt erstmal die X-Achse vorgelesen, ne, diese einzelnen Kriterien, und auf der Y-Achse stehen dann quasi nochmal die Bereiche wie zum Beispiel Beruf, Familie, Hobby, Verein. Und ich finde das total hilfreich, weil ich bin jemand, der sehr stark darauf achtet, mit wem er wie verkehrt. Im Sinne, ich habe nur begrenzte Lebenszeit und die möchte ich so einsetzen, dass es angenehm für mich ist. Das heißt, wenn ich in einem Verein bin, analysiere ich für mich, warum bin ich in dem Verein, was will ich da erreichen und was will ich nicht. Ne? Also wenn ich in meiner Freizeit irgendwie toxische Personen um mich habe oder toxische Verhältnisse, ich war mal in der Kommunalpolitik, da war das so, brauche ich nicht mehr, habe ich gecancelt. So. Manchmal hat man nur ein Gefühl, da darf man mal hinfühlen, da darf man mal reingehen. Aber ich finde diese Matrix jetzt für mich einfach schon ein super Tool, um zu sagen, okay, jetzt habe ich Kunde XY zum Beispiel oder Geschäftspartner XY. Wie geht's mir und warum geht's mir so? Und warum habe ich jetzt Bock, unbedingt nächste Woche nochmal mit Markus zu sprechen? Keine Ahnung, weil dann einfach Begeisterung, Enthusiasmus bei ist. Gefühl von Anerkennung und vielleicht auch einfach neues Wissen, dass ich einfach schlauer aus dem Gespräch rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Von daher für mich ein super Tool jetzt auch Richtung Coaching, Selbstanalyse und auch natürlich als so Checklist, wie du es vielleicht auch so siehst, so als Führungskraft, erfülle ich denn einfach diese Kriterien, wenn ich in die Interaktion mit meinen Mitarbeitenden gehe? Habe ich mal ein Lob losgelassen? Habe ich auch Wissen geteilt vielleicht?
Genau. Also da kommen wir vielleicht später auch noch hin. Ne? Gerade die Führungskraft und das Führungsverhalten hat natürlich einen großen Einfluss in der Organisation darauf, ob wir auch den Rahmen haben für solche positiven Interaktionen. Und auch um nochmal zur Aktualität des Themas zu kommen, viele Führungskräfte beschäftigen sich ja notgedrungen im Moment mit dem Thema Fluktuation, Retention, Bindung der Mitarbeiter, Zufriedenheit der Mitarbeiter, ja, Teamchemie etc. Und da zahlt natürlich das massiv drauf ein, wenn ich in der Lage bin, positive Interaktionen zu gestalten. Und wenn das mehr da ist, ja, wenn ich also das Gefühl habe, als Mitarbeiter hier diese Lebenszeit irgendwie dann auch in positiven Interaktionen bei der Arbeit zu verbringen, dann gibt's halt natürlich da viele, viele Studien, die nochmal zeigen, die Leute bleiben länger oder zum Beispiel, ja, schätzen Herausforderungen auch machbarer ein, wenn sie in Begleitung eines Freundes sind. Ja, also ich hatte mal einen Vorstand in einer Firma, die ich begleitet habe, der gesagt hat, mein Ziel ist, dass hier jeder bei der Arbeit mindestens einen guten Freund hat. Ja. Und Menschen, die bei der Arbeit einen besten Freund haben oder eine beste Freundin, die sind 7-mal engagierter als diejenigen ohne. Das ist eine Studie, die wir an der Stelle auch zitieren können, vielleicht sogar.
Ja, total kluger Satz, habe ich noch nie gehört. Ich kann aber aus meiner Zeit als Führungskraft sagen, dass ich das mal nicht beachtet habe und welche fatalen Konsequenzen das hatte. Das heißt, wir haben ein neues Bürogebäude geplant und ich hatte so eine Vertriebsabteilung und da habe ich die Bürotische neu organisiert, ne, prozessorientiert, neu restrukturiert, soziale Netzwerkanalysen gemacht im Sinne von, wer soll mit wem interagieren, damit die Prozesse optimiert werden, und habe dann 2 Kolleginnen auseinandergesetzt, die seit 12 Jahren nebeneinander saßen. So. Oh. Du sagst, oh, als junge Führungskraft war mir das oh noch nicht so bewusst, da war ich relativ rational unterwegs. Und es gab dann ein sehr tränenaufgelöstes, sehr emotionales Gespräch mit der Mitarbeiterin, wo ich so als kühler, rationaler, KPI-getriebener Manager das überhaupt nicht verstanden habe. Und die Mitarbeiterin hat gesagt, Danny, dann kündige ich. Ich sage, du arbeitest jetzt hier, keine Ahnung, 13 Jahre in der Firma, du wirst jetzt nicht kündigen, weil ich die umsetze. Ich sagte, ich bin nicht in der Firma wegen der Firma, ich bin nicht wegen der Arbeit hier, ich bin wegen, ich nenne es jetzt mal wegen Steffi hier, weil ich jeden Tag mich freue, sie zu sehen und mit ihr super gern zusammenarbeite. Und das, diese Komponente war für mich, der eine andere Persönlichkeitsstruktur hat, total überraschend, und das ist genau das, was du sagst. Ne? Das waren halt beste Freundinnen, die haben danach noch was gemacht. Und da merkt man, wie wichtig diese soziale Bindung ist. Und diesen Tipp hätte ich vorher gebraucht. Ne?
Ja, schade, dass wir jetzt erst sprechen. Und auf der anderen Seite, da ist mir einmal wichtig, auch über das Buch hinauszugehen. Ja? Also ich glaube, dieses Buch, das hilft extrem dabei, dieses Thema zu betonen, mehr in positive Interaktionen zu fördern, ein Bewusstsein für die Wichtigkeit zu schaffen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, ne? Denn man muss natürlich auch sagen, die Mitarbeiterinnen, die beiden, die du da hattest, die erfüllen erstmal eine Funktion in der Organisation. Und deine Rolle als Führungskraft ist nicht nur dafür zu sorgen, dass die beiden sagen, wir haben hier unsere Komfortzone. Manchmal kann auch das andere natürlich im Sinne der Organisation sein. Also es ist nicht ganz so eindeutig ein oh, darf man nicht machen, sondern es ist ein oh, spannend, das kann für Gruppendynamik sorgen und vielleicht ist es auch manchmal notwendig, aber da müsste man dann tiefer einsteigen und das ist ja nicht heute unser Thema.
Ja, bin voll bei dir. Prozesse darf man angucken. Die Entscheidung wurde später von einem anderen Vorgesetzten trotzdem so umgesetzt. weil die Grundlage meines Handelns ja berechtigt war, aber man soll sich einfach dessen bewusst sein. Und ich hatte es einfach gar nicht auf dem Schirm, welche Rolle das spielt. Und diesen Tipp, ich merke das in meinen Seminaren, zum Beispiel bei der Bundeswehr. Ich mache ja einmal im Monat ein Bundeswehr-Führungskräfte-Seminar, wie wichtig dieser Wert Kameradschaft ist. Das heißt, es geht nicht nur um die Institutionen, es geht einfach um den Leuten, mit denen man so eine kleine Kampfgemeinschaft irgendwann gebildet hat, Erfahrungen hat. Und wenn man die auseinandernimmt, das macht halt viel mit Menschen. Und das darf man einfach als Führungskraft im Hinterkopf behalten. So.
Definitiv, ja.
Du führst in deinem Buch ein Wort ein, und zwar das Thema Mikromomente. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, Mikromomente der Verbundenheit sind eigentlich ein Konzept mit Parallelen, das von einer Emotionsforscherin und Psychologin Barbara Fredrickson eingeführt wurde. Und das ist, wie gesagt, mit Parallelen, aber im Buch dann nicht weiter vertieft. Aber wir können uns das leicht vor Augen führen, denn Fredrickson hat gefunden, dass es diese kleinen Momente der Verbundenheit gibt, die wir zum Beispiel herstellen durch Blickkontakt. Also das ist dieses, du kriegst von der Bäckerei-Fachverkäuferin dein Wechselgeld und sie fragt, möchten Sie heute den Bon mitnehmen? Hier sind Ihre Brötchen. Und sie guckt dir dabei in die Augen, während sie dir das Wechselgeld in die Hand legt. Und ihr habt diesen kleinen Moment von Kontakt, also von echtem menschlichen Kontakt. Nicht von, schönen Tag noch und so. Und du bist schon über die Türschwelle wieder draußen aus dem Laden. Und das nennt Fredrickson sogar Mikromomente, also sie nennt es Mikromomente der Liebe. mindestens mal der Verbundenheit. Und sie hat eben gefunden, dass das so, ja, also auf biobehavioraler Ebene, schweres Wort, Synchronizität herstellt. Also über diesen Blickkontakt, ja, schwingen wir uns wirklich aufeinander ein. Und dass diese Momente der Verbundenheit natürlich total wertvoll sind. Und das, deswegen hat das was von Parallelen, aber die High-Quality-Connections, über die ich schreibe, die können solche Mikromomente vielleicht beinhalten, wenn wir jetzt so auf so ein Gespräch schauen, ja, das könnte ja in der Begrüßung oder in der Verabschiedung eine Rolle spielen, ist aber nicht ganz deckungsgleich.
Ja, fällt mir gerade ein spontanes Beispiel aus einer Workshop-Szenario ein, wo wir mit Lego Serious Play gearbeitet haben. Und ich bin immer wieder überrascht, wie mächtig dieses Werkzeug ist. Punkt eins, weil der Zugang total spielerisch, intuitiv und leicht ist. Ja. Das heißt, selbst wenn die Vorstände und Manager erstmal sagen, ja, Krimskrams, da kann man gar nichts mehr bewegen. Das sind die Ersten, die das Päckchen in der Hand haben, obwohl sie es noch nicht anfassen dürfen und rumspielen. Und dann kriegt das ganz schnell eine Tiefe, vor der ich auch immer warne. Ich sage, wir werden hier gerade gleich Aufstellungsarbeit machen und so. Da wird relativ viel passieren und ihr werdet das merken. Und dann hatte ich letztens auch so eine Begegnung mit einer, wo ich gefragt habe, wie geht's dir? Gut. Und dann habe ich den Blick halt ausgehalten. Nee, wie geht's dir? Und habe den Blick gehalten, 2-3 Sekunden, dann kamen die Tränen. Dann habe ich gesagt, okay, war jetzt schon übergriffig. Aber nur wie, also wenn man das mal macht als Führungskraft, eine wirkliche Verbindung herstellen. Und darum geht es ja jetzt gerade auch so ein bisschen. Nicht dieses, wie geht's dir? Und dann bin ich schon wieder weg, sondern mal 2-3 Sekunden den Moment halten, echtes Interesse. Und das ist halt, boah.
Das ist total spannend. Da habe ich also 2-3 Gedanken zu. Das erste ist Spielen. Spielen ist einer von 4 Hebeln, um High-Quality-Connections herzustellen. Ja, das muss nicht Lego sein, kann aber. Ich habe letztes Jahr auf dem Kongress in Vancouver dazu ein Erlebnis gehabt in einer Session. Da saß ich neben einem Trainer aus Singapur. Und es gab eine Sequenz, wo die Workshop-Leiterin einfach gesagt hat, hier sind Lego-Steine. Baut mit eurem Sitznachbarn was, ohne zu sprechen, und hat Musik angemacht. Und so entstand eine Verbundenheit zu dem Kollegen in diesem Moment, der recht intensiv war. Der zweite Gedanke ist, ich habe eingangs schon erläutert, dass ein Qualitätsmerkmal von High Quality Connections eben ja die emotionale Tragfähigkeit ist, ja, im Englischen emotional carrying capacity. Also was du mit dieser Frage, nee, wie geht's dir wirklich oder wie fühlst du dich, ja, wo mehr machst, ist, dass du eine Emotionsdifferenzierung herführst. Also gut kann ja auch heißen enthusiastisch, erleichtert und so weiter. Ne? Praxistipp: Viele kennen das Mood Meter von der Yale University. Einfach mal googeln, kriegt man sofort ein Bild, kann man sofort in die Emotionsdifferenzierung gehen. Und man gibt eben Emotionen Raum, und zwar positiven wie negativen mit dieser Frage. Und man optimalerweise werden sie auf konstruktive Art und Weise thematisiert. Und schon sind wir natürlich in einer anderen Art, in einer anderen Qualität von Gespräch drin.
Das war eine Art Trainerausbildung, wo wir Leute befähigen im Unternehmen wollten, damit umzugehen. Mhm. Aber dadurch, dass der Raum so schnell für Emotionen geöffnet wird, hat das so eine psychodynamische Öffnung erwirkt, dass viel mehr Tränen nachher geflossen sind, weil das diese Stressmomente gezeigt hat. Ne? Dann hat halt jemand mal ein High genommen, um sein Gegenüber darzustellen in einem Projekt. Und dem Vorgesetzten war das gar nicht so klar, dass er so eine Angst vor seinem Gegenüber hat. Und das wird halt so wirklich metaphorisch visualisiert. Das war total stark. Und das, dieser Raum wird ja gehalten, dieser Raum wird genutzt. Mhm. Und da geht auch, Schweigerose hängt ja dann quasi immer über dem Türbogen. Es verlässt ja auch nichts den Raum und es bleibt dann drinne. Und das hat aber eine Intensität und eine Tiefe geschafft, die wirklich zu einer starken emotionalen Verbindung dann zwischen den Leuten auch geführt hat, weil sie sich gegenseitig so geöffnet haben. Und das eigentlich nur in einer, das war eigentlich bewusst spielerisch, eine Trainerausbildung.
Mhm. Und Ja. Vielleicht können wir an der Stelle einen kurzen Transfer schaffen, auch nochmal in, also in Alltagsgespräche, ne? Denn in Workshop-Situationen oder in Trainerausbildung gibt es ja natürlich auch eine bestimmte Affinität. Du hast in so einer Workshop-Gruppe eine Gruppendynamik drin, und die hast du natürlich auch in Arbeitsteams, aber wenn wir auf so dyadische Beziehungen gucken und über High-Quality-Connections sprechen, ich habe vorhin gesagt, als zweites Kriterium die Dehnbarkeit, die Belastbarkeit. Also neben dem Raum für Emotionen ist die Frage eben auch, halten wir das auch aus, wenn es mal hoch hergeht oder wenn ich dem anderen auf den Schlips trete zum Beispiel. Ja? Und ein wichtiger Hack dafür ist aus meiner Sicht zum Beispiel Spielregeln zu haben. Du hast eben so quasi dieses, was hier im Raum passiert, bleibt hier im Raum, als klassische Spielregel für Seminare genannt. Eine wichtige Spielregel, die ich im Arbeitsteam etablieren könnte, ist, was ist unser Safe Word, was vereinbaren wir, wenn jemand sich auf den Schlips getreten fühlt? Darf ich eine Regelverletzung anzeigen, indem ich sage, oh Achtung, hier habe ich gerade ein Störgefühl oder das möchte ich gerade nicht oder sowas. Ja? Ich habe dazu letztes Jahr in Como auf dem World Happiness Summit eine wunderbare Session erlebt mit zwei amerikanischen Trainerkolleginnen. Und diese Frage am Anfang von der Kollegin, was können wir vereinbaren, wenn einer das Gefühl hat, wir halten uns hier nicht an die Regeln, hat extrem dazu beigetragen, dass wir diesen sicheren Raum kreiert haben, in dem wir gut miteinander in den Austausch gehen konnten.
Stark. Ja, finde ich, kannte ich noch nicht, das Safe Word im Arbeitskontext. Von daher habe ich es mir notiert. Ja, ich kenne das nur, wenn ich meine Töchter zu stark gekitzelt habe, als sie noch kleiner waren, dann durften die das Safe Word sagen. So. Okay. Das war übrigens super, Karl, die Frage, listig allegetisch, damit ich noch ein bisschen mehr Kitzelzeit hatte.
das kann ich ja schon nicht aussprechen, wenn ich gerade nicht gekitzelt werde. Aber gut, es ist fair gespielt auf jeden Fall.
Ich möchte, da würde ich gerne nochmal anhängen, weil du hast es mit der Gamification gerade gesagt, weil das finde ich total spannend, weil das gestern in einem im Coaching, ich habe gestern einen Partnercheck gemacht, einen Geschäftspartnercheck. Ich habe zwei Führungskräfte, die sehr eng zusammenarbeiten und das über sehr lange Zeit sehr gut und wir wollen das quasi weiter noch ausbauen. Und die arbeiten sehr viel, also 99% arbeiten die auch remote mit den Teams und das ist für mich eine sehr besondere Abteilung, weil die ganz viel spielen. Also die machen Rollenspiele, Pen and Paper, aber sowas online. Das wird von anderen Bereichen dann eher kritisch gesehen, weil sie sagen, das ist ja nicht effizient etc. Aber die Homogenität in diesem Team, und jetzt sind wir genau bei deinem Thema, die Kohärenz ist extrem stark. Das heißt, wir haben jetzt überlegt, ob wir eine rege Organisation des Teams machen, aber auch das würde zu sehr schneller Kündigung führen. Also die heben ganz schnell die rote Karte, weil die nicht aus diesem Verbund rausgehen wollen. Also vielleicht kannst du auch was zu sagen, was ist, wenn man so eine High-Quality-Connection hergestellt hat?
Ja, also ich würde gerne zu dem Spielen noch mal kurz was sagen, ja, weil Spielen ist im Arbeitskontext immer ambivalent, ne? Natürlich gibt's irgendwie Teams oder Menschen in Teams, die finden sich und machen dann also Paper and Pencil Rollenspiele. Das ist aber schon sehr speziell. Also wenn ich in Unternehmen bin und sag, wir machen jetzt mal Paper and Pencil Rollenspiele, dann also in einem Workshop-Kontext Lego Serious Play würde ich sagen, ist mittlerweile also eine Methode, wo viele wissen, okay, heute probieren wir mal was aus. Aber bei dem anderen, da gibt es eben Leute, die spielen gerne und andere nicht. Aber und manche, gerade so effizienzgetriebene Haifische, um das Bild nochmal zu nehmen, ja, die sind dann eher, oh, können wir die Zeit nicht besser nutzen? Also da habe für so einen Kinderkram habe ich keinen, also ne, so. Und da muss man sich eben vor Augen führen, ja, schon Plato hat gesagt, beim Spiel kann man Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Und was Spiele eben machen, sie kreieren auch ein Safe Space, weil sie reduzieren das soziale Risiko. Also wenn ich beim Monopoly eine Hypothek auf die Schlossallee aufnehmen muss, damit ich die Miete bei dir in der Münchner Straße bezahlen kann, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn ich mein Haus im echten Leben belasten muss, weil ich meine Rate nicht mehr zahlen kann. Und genau diese Reduktion von sozialem Risiko führt dazu, dass Leute auch manchmal unerwartet aus der Deckung gehen, ja, weil sie an manchen Stellen sich im Spiel einfach zeigen und mal in Anführungsstrichen ein Risiko eingehen. Also dann gibt's den Kollegen, der dem Team beim Betriebsausflug durch irgendeine wilde Aktion quasi das Teamspiel rettet oder sowas, ja, oder der im Escape Room auf einmal aufblüht und dafür sorgt, dass das Team als erstes den Schlüssel findet. Oder. Und dann denkt man hinterher doch, ach guck mal, jetzt habe ich ihn doch auf eine neue Art und Weise kennengelernt. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Ja. Und deswegen haben Spiele einen unschätzbaren Wert, weil sie eben auch hervorrufen, dass wir Improvisation, Imagination und Inspiration einladen. Und deswegen kann man gucken, wie kann ich das im Team etablieren? Standardmäßig jetzt alle Dienstagmorgen im Weekly dazu zu verdonnern, dass wir jetzt eine Runde Uno miteinander spielen, wird wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht kann man es irgendwie anders einladen.
Ja, kleiner Tipp, was ich immer gerne mache, ich habe so Online-Coaching-Work-Sessions, sage ich mal, so 2 Stunden immer, wo wir mit dem Team Sachen erarbeiten, zum Beispiel Meeting-Strukturen etc. Und was wir auch mal machen, und das geht online halt wirklich schön, ist einfach auf so einem digitalen Miro-Board so ein Template, wie fühlst du dich gerade? Und dann hat man so Monsterfiguren und Teile davon und dann kann sich jeder so ein eigenes Monster kreieren. Das heißt, so ein Fuzzy-Ball, quasi so ein Fellknäuel oder wie eine Art Gurke und dann kann man unterschiedliche Augen drauf basteln etc. Und dann haben wir immer schon sehr, sehr lockeren, humorvollen Einstieg, der so 5 Minuten ist und bei einem 2-Stunden-Meeting total stimmig ist. Also ein kleiner augenzwinkernder Quick-Check-In, das ich total cool finde. Und das öffnet erstmal den Raum und was ich immer da total hilfreich finde, wir machen jetzt immer auch so ein Emotional Check-In. Das heißt, wie geht's dir gerade? Was machst du gerade? Weil man dann für die weitere Kommunikation im Team eine Klarheit hat. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mit Markus hier in einem Meeting spreche und der guckt die ganze Zeit ganz grimmig, könnte ich jetzt sagen, oh, mein Selbstwertgefühl, habe ich hier irgendwas Doofes gesagt, warum ist der grimmig auf mich, bin ich zu spät gekommen? Aber im Endeffekt liegt es vielleicht daran, dass sein 5-jähriger Sohn krank hinten im Zimmer liegt und er mit einem Ohr immer dabei ist und überlegt, okay, was ist da gerade? Und wenn man dieses so emotionale Abgleichgespräch am Anfang gleich macht oder so ein bisschen abholt, schafft das wieder Vertrauen, schafft einen Raum und ich kann das Verhalten des Gegenübers einordnen. Und das,
absolut.
Das ist halt cool für die Stimmigkeit. Du widmest deinem Buch ja auch einen Titel, einen Bereich, das ist schon das 2. Kapitel gleich, zum Thema Emotionen. Was sollte man darüber wissen?
Ja, was sollte man über Emotionen wissen? Auf jeden Fall ist das, was in den letzten 20 Jahren in Emotionsforschung dazugekommen ist, natürlich viel Wissen um die Funktionsweise von positiven Emotionen. Und der Punkt ist, dass wir bei negativen Emotionen, wenn wir mal kurz überlegen, ja, kannst du jetzt auch als Zuhörerinnen und Zuhörer, als du das letzte Mal in einer starken negativen Emotion warst, ja, keine Ahnung, ein Fastunfall, ja, fast mit dem Reifen über den Bordstein und gerade noch ausgewichen oder so. Was passiert in dem Moment? Ja, typische Körperreaktion kennen wir alle, ja, Stress, Fokus, Verengung und so weiter. Jetzt wollte ich den Säbelzahntiger aussparen, aber jetzt ist er doch im Raum. Egal. Und auf der anderen Seite, positive Emotionen führen eben dazu, dass der Fokus erweitert wird. Und positive Emotionen sind viel, viel flüchtiger natürlich als die negativen Emotionen, weil wir evolutionsbiologisch uns eben über den Säbelzahntiger mehr erschrecken, als über das Gänseblümchen am Wegesrand freuen. Ja, letztens hat ein Dozent so schön gesagt, es gibt nur die Schnellen und die Toten, ja, weil es war halt sinnvoll, schnell wegzulaufen und überlebenswichtig, sich stärker zu erschrecken über das eine. Und auf der anderen Seite, Emotionen haben eben die Funktion, unser Handeln zu motivieren, ja, unseren Körper auf bestimmte Reaktionen vorzubereiten. Und wofür sind positive Emotionen gut? Fokus erweitern, ja, offener sein für Gespräche, für andere, dadurch Kontakte knüpfen und langfristig sogar dann möglicherweise Ressourcen aufbauen. Und in dem Emotionskapitel gehe ich genau darauf nochmal ein und eben auf diese Bedeutung, Emotionen in Gesprächen zu thematisieren. Denn wenn wir das in Top-Management-Teams tun. Es gibt da eine Studie zum Beispiel mit israelischen Top-Managern. Da hat man gefunden, dass wenn in den Top-Management-Teams wirklich Emotionen thematisiert werden, dann haben die Manager, die gesagt haben, ja, wir sprechen über Emotionen, auch eher gesagt, auf dieses Team ist Verlass, wenn es heiß hergeht. Also es entsteht eine stärkere Resilienz gegenüber Herausforderungen. Und das hat auch was mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Ich kann den anderen einschätzen. Ich weiß, was bei dem los ist, emotional. Und das schafft Vertrauen durch Verlässlichkeit, weil ich seine Reaktion einordnen kann. Vertrauen hat ja immer was von Erwartungen zu tun, ja, mit Erwartungen zu tun, ob du die erfüllst, die Erwartungen, die ich an dich habe. Zum Beispiel auch auf der Verhaltensebene, ob du dich so verhalten wirst und ob ich das vorhersehen kann. Und somit zahlt das dann eben auch auf die Beziehung ein.
Ja, mega stark. Hätte ich direkt noch zwei Praxisimpulse dazu. Ich erinnere mich mal, ist aber auch jetzt schon 10 Jahre her, bei einem Management Board. Da gab es noch die Sitzkultur, erlebe ich ja kaum noch. Und ja, alle so erfahrene, promovierte Herren, hatten auch alle einen Doktor vorne stehen, haben sich alle gesiezt und formal alles korrekt, ich sage mal nicht justiziabel, aber die Eiseskälte, die da im Raum mitschwang und die Sticheleien, dann gern natürlich mit Fakten, war extrem. Was die nie gemacht haben, ist diesen Kreislauf Forming, Storming, Norming, Performing zu durchlaufen. Das heißt, dadurch, dass die immer auf der formal korrekten, sachlichen Ebene gearbeitet haben, ist es nie zu dieser Storming-Phase gekommen, wo die mal sich richtig böse Worte an den Kopf geworfen haben, weil sie sich über was geärgert haben und ihre Emotionen nie geteilt haben. Das heißt, dieses Team hat für mich in der Management-Ebene nie einen Evolutionsschritt weitergemacht. Sie sind nie in das Performing an sich in der Zusammenarbeit gekommen, weil sie sich auf diesen formalen Ebenen quasi ja immer ein bisschen bekriegt haben. Und da finde ich das total wichtig, dass man dem das halt reingibt. Und jetzt noch der Impuls, wie man das machen kann, weil ich es jetzt gerade gestern auch so in diesem Coaching-Moment hatte mit den Führungskräften. Da habe ich auf eine Miro-Board das Eisbergmodell, das kennt jeder, zwei Eisberge gemacht und habe gesagt, okay, jetzt holt da mal Post-its und einer nimmt links, der andere rechts und packt auf die jeweiligen Eisbergspitzen, was sind die Sachthemen gerade, was stört euch gerade, ne? Und dann gehen wir mal in den Eisberg rein, nach unten und gucken, welche Bedürfnisse, welche Gefühle, was liegt dahinter? Boah, ich meine, das ist krass, das ist mächtig, da gehört ein bisschen Mut zu, aber das hat dann funktioniert. Und ganz schnell wird klar, ach so, du hast dich darüber geärgert, dass ich das gesagt habe in dem Moment, oder noch schöner, was ich in den Chat geschrieben habe, ne, da sind wir wieder bei kurzer Remote-Kommunikation. Du hast das reingeschrieben, das hat das ausgelöst und deswegen gab es eine Eskalation des Konfliktes. Und da sieht man, wie schnell sich Produktivität, Effizienz minimieren, wenn es nicht gelingt, über die Emotionen zu sprechen.
Mhm. Absolut. Diese Art, überhaupt, in diese Ebene zu kommen, ne? Also das klassische Eisbergmodell, ich male da immer so einen Pfeil an die Seite, weil natürlich du hast oben die Sichtbarkeit, aber wir haben eben auch oben die Kommunizierbarkeit. Und unten ist die Kommunizierbarkeit nicht da, beziehungsweise einfach nicht geübt. Ja, wie jetzt? Ich soll hier über Emotionen sprechen. Wir machen doch hier Business. So. Oder noch schlimmer, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Top-Manager in einer Firma, die ich begleitet habe, der gesagt hat, also wenn ich hier Emotionen zeige oder Teile meiner Persönlichkeit, dann werde ich mir so einen Coach nehmen und mit dem so lange daran arbeiten, bis du genau das Bild von mir hast, von dem ich möchte, dass du es von mir hast. Also Maske, Rolle. Ja, und das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor.
Ja. Du hast vorhin schon mal bist drauf eingegangen, aber vielleicht gibt es noch Punkte, die du weiter beleuchten willst, bei den Stellhebeln, ne? Also wie High-Quality-Connections gefördert und gestärkt werden können.
Ja, zu den Stellhebeln, wie kann ich High-Quality-Connections fördern und wie können die gestärkt werden, komme ich gerne. Und für mich sind es 4 zentrale Stellhebel, nämlich Hilfe, Respekt, Vertrauen und Spielen. Hilfe oder Hilfeleistung ist eben der Hebel, wie kann ich schnell die Beziehung zum anderen stärken, indem ich mir in jedem Gespräch die Frage stelle, welche Hilfe kann ich ihm anbieten? Und damit meine ich nicht, ach, der will umziehen, ja, dann mache ich seinen Umzug. Ja? Also das muss nicht immer 3 Tage dauern und das muss auch nicht immer viel Geld kosten, ja? Sondern eher so, ach, der beschäftigt sich gerade mit dem Thema X, lass mal überlegen, ja, da kenne ich den Danny, zum Thema Visualisierung kann ich ihm mal den Kontakt zum Danny geben, ja, da ist er ein Fuchs und das hilft ihm bestimmt weiter. Oder, oh, da habe ich letztens eine Folge im Paperwings-Podcast gehört, das könnte für den interessant sein, da war ein interessantes Buch, ich gebe ihm den Tipp, ja, oder ich gebe ihm die Quelle oder sowas in die Richtung. Und das ist etwas, worüber ich natürlich in Beziehungen auch investiere. Wir haben in dem Bereich ja diese verschiedenen Reziprozitätsformen, ja, wie wir einfach aufeinander eingehen. Es gibt die Geber, Nehmer und Tauscher. Gibt's ein tolles Buch, Adam Grant, Geben und Nehmen. Also Kurzform ist, Nehmer versuchen immer für sich das Beste rauszuholen und andere auszunutzen. Tauscher agieren nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Geber sind eben die, die sagen, ich investiere in andere, ich gebe denen was mit, einfach aus dieser Haltung heraus, dann ist für alle mehr da sozusagen. Und Hilfeleistung ist also ein Hebel, wie ich natürlich in Interaktionen Wertschätzung auch ausdrücken kann, weil andere natürlich sagen, oh, der ist total hilfreich, ja, der ist hilfsbereit und hat auch immer eine Idee und ist bemüht darum, mir irgendwie Tipps zu geben. Zweiter Hebel ist Respekt. Respektvolles Engagieren, respektvoll mit anderen umzugehen, kann man jetzt sagen, ist natürlich irgendwie eine Grundhaltung, ja. Es gibt dazu ein schönes Konzept der relationalen Koordinierung, hat das mal eine Autorin genannt, und ich mach's mal ganz praktisch. Wenn du ins Flugzeug steigen willst und du stehst am Airport und guckst so am Gate so aufs Rollfeld und du siehst, dein Flieger, na immerhin ist er schon da, die Leute steigen schon aus. Na, jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Ja, dann muss man sich vor Augen führen, wie viele verschiedene Parteien da gerade dran sind, den Flieger quasi wieder abflugbereit zu machen. Und die Fluggesellschaft verdient nur Geld, wenn der Vogel in der Luft ist. Und du hast eben die Piloten, die planen die Route. Du hast aber auch den Ramp Agent. Du hast das Personal für die Ticketkontrolle. Du hast das Reinigungspersonal. Du hast den Tankwagen. Du hast den Gepäckwagen. Du hast die Leute, die den Flieger quasi einparken und wieder rausschieben. Ja? Du hast also über 10 verschiedene Parteien, die haben alle eine unterschiedliche Ausbildung und die haben andere Zielvorgaben und Vorgesetzte. Und wenn die aber sich hinter dem Ziel committen, wir sind alle gleich und wir haben ein Ziel und das ist, den Vogel schnell wieder in die Luft zu kriegen, dann bist du halt als Fluggesellschaft erfolgreicher. Was hat das mit Respekt zu tun? Wenn hier der Pilot meint, ich bin was Besseres, weil ich habe 4 Streifen auf der Schulter und du nicht, dann kommt es natürlich zu einer Störung in der Zusammenarbeit. Und in unserem Alltag, also die wenigsten unserer Zuhörer sind wahrscheinlich gerade dabei, Flugzeuge abzufertigen, aber vielleicht träumt der ein oder andere jetzt vom Urlaub, ja, sorry dafür, dann muss man sich natürlich vor Augen führen, dass wir alleine durch diese kleinen Störungen wie, ich gucke aufs Handy, während ich mit einem anderen spreche, ich rufe meinen Mitarbeiter an, sag, du, Thomas, wir hatten eigentlich vor 10 Minuten Joe fix, aber können wir verschieben, ist noch was, ist ja nicht so wichtig, ich bin gerade noch in einem wichtigen Meeting. Ja, also all diese kleinen Respektlosigkeiten, die sich einschleichen, die natürlich nicht auf positive Interaktionen einzahlen. Dritter Hebel, Vertrauen. Vertrauen ist natürlich etwas, wie kann ich vertrauen? Vertrauen ist immer eine Wette, ja, dass nämlich der andere mich nicht enttäuscht. Und der schnellste Tipp, den ich an der Stelle geben kann, ist, natürlich sich zu öffnen. Also wenn ich etwas von mir persönlich preisgebe, zum Beispiel auf die Frage, wie geht's dir, wahrhaftig erzähle, wie es mir geht, dann sage ich damit ja dem anderen, ich vertraue dir das an. Ich bin so vertrauensfähig, dass ich dir etwas von mir persönlich anvertraue und halte dich für vertrauenswürdig, dass diese Information gut bei dir aufgehoben ist. Und das führt in der Regel ja zu einer Gegenseitigkeit, dass der andere sagt, oh, guck mal, was der mir anvertraut. Und es gibt natürlich ein richtiges und ein falsches Maß davon, ne? Also es gibt natürlich soziale Regeln so ein bisschen, ja, wann ich wie viel erzähle. Also ich komme nicht beim Bäcker rein und erzähle einem Wildfremden irgendwie meine schlimmsten Nöte und Sorgen sofort, ne? Weil das eher dann zu einer Störung führt. Aber dieses sich jemandem anvertrauen, das vertieft natürlich die Beziehung auch an der Stelle.
Da klotzt noch ein kleiner Informationstipp oder Verbrauchertipp. Gerne die Folge 148 anhören vom Paperwings Podcast. Warum ist Vertrauen die Zukunft der Arbeit? Mit Karin Lausch, die auch das Vorwort geschrieben hat zu dem Buch, in dem wir gemeinsam wirken. Das heißt, das Buch Trust Me, auch im Haufe, das im Haufe Verlag erschienen. Auch nochmal eine Empfehlung von mir, die dann wirklich mal richtig tief da in das Thema reingeht.
Ja, super. Genau. Das ist, glaube ich, eine super Vertiefung an der Stelle. Ja, und der vierte Stellhebel an der Stelle für High Quality Connections ist eben miteinander spielen. Ja, das heißt, wir engagieren uns gemeinsam in Aktivitäten, die kein anderes Ziel verfolgen, sondern nur dem, wir verbringen auf eine gute Art und Weise Zeit miteinander und lernen uns möglicherweise dabei kennen. Und das sind eben die Dinge, die ich immer im Kopf haben kann, wenn ich darauf aus bin, mehr positive Interaktionen in mein Arbeitsleben reinzuholen, dass ich gucke, wie kann ich Hilfe leisten, wie kann ich respektvoll umgehen, wie kann ich Vertrauen stärken und welche spielerischen Komponenten können wir hier mit reinnehmen.
So, das ist auch eine super Überleitung. Du hast ja schon gesagt, okay, du hast auch relativiert schon, was sind die Grenzen von Spielen? Ne? Das Pen und Paper, das war dann im privaten Bereich, das war nicht mehr dienstlich. Vielleicht da einfach noch die Ergänzung, ja. Weil da würde auch mein BWLer Herz bluten, wenn die 6 Stunden irgendwie Pen und Paper Spiele in Arbeitszeit machen. Dann würde ich als Prozessberater nochmal reinkommen wollen. Aber was sind so Ansatzpunkte für Organisationen für positive Interaktionen? Also wie kann da Führung ins Handeln kommen?
Genau. Also Führung ist, glaube ich, eine ganz zentrale Facette. Das ist uns allen klar, ja, dass Führungskräfte multiplizieren, dass sie natürlich symbolhaft auch wirken können, ja, durch bestimmte Handlungen. Ich war gerade vor 2 Wochen, hatten wir eine Großveranstaltung bei einem Kunden. Wir haben ein World Café moderiert mit über 350 Teilnehmern. Und der Vorstand hat am Ende quasi allen das Du angeboten. Ja. Traditionellen Branche, möchte ich mal sagen, ist das natürlich ein Schritt. Ja? Viele andere in der neuen Arbeitswelt sagen, die haben sich noch gesiezt. Aber da ist das auf jeden Fall ein Schritt. Also was kann man machen? Es gibt eigentlich so 5 Hebel in Organisationen und Führung ist nur einer davon. Ja? Ich kann natürlich bestimmte Rituale oder Gewohnheiten auch etablieren. Ja, für positive Interaktionen. Ich hatte mal einen ehemaligen Leiter von einem Vertriebsteam, der sagte, ja, wir hatten bei uns auf dem Flur die Bell of Success. Ich sag, was hattet ihr bitte? Ja, so eine Schiffsglocke. Und wenn einer einen Deal quasi über eine bestimmte Schwelle hinüber abgeschlossen hat, dann ist der auf dem Flur, hat diese Glocke geschlagen und dann sind alle aus den Büros rausgerannt, High Five, kurze Jubeln und dann haben wir weitergearbeitet. Jetzt kann man mögen, muss man nicht, ja. Das ist schon wieder eher so für die Extrovertierten als für die Introvertierten. Aber es ist ein Ritual.
Die man im Vertrieb aber ja natürlich häufiger findet, ne?
Genau, richtig, genau. So typisch, das ist ein typisches Vertrieblerbeispiel. Dann hast du neben der Führung und diesen Ritualen natürlich die Frage von Incentivierung. Wer wird belohnt? Ist das eben nur die Vertriebssau, Entschuldigung für den Ausdruck, ja, die wieder den größten Deal geclosed hat? Oder kriegt vielleicht die gute Seele des Teams endlich mal ein Incentive dafür, dass sie eigentlich im stillen Kämmerlein, ohne dass es dauernd Würdigung erfährt, für alle ständig die Kohlen aus dem Feuer holt im Alltag. Ja? Also wer wird Mitarbeiter des Monats zum Beispiel? Dann ist es natürlich so, ich kann gucken, wie kann ich Kultur gestalten. Kulturentwicklung ist ein Thema, da könnten wir nicht eine Podcast-Folge drüber machen, sondern das wäre ein ganz eigener Podcast. Aber ich habe mal in einem produzierenden Unternehmen ganz platt, um das schnell zu erklären, gesagt, ihr habt 5 Werkstore. Wenn ihr wollt, dass die Leute mehr miteinander interagieren, macht ihr halt 4 zu, weil dann treffen die sich alle an dem einen Tor. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das unter Fluchtwege und unter wie lange brauchen wir dann an unseren Arbeitsplatz wirklich so sinnvoll? Aber vielleicht verstehst du das Prinzip, ne? Wie kann ich kulturelle Aspekte so gestalten? Kann ich Begegnungsräume schaffen? Wie gehen wir damit um? Auch Symbolhandlungen, ja, wie du ist eine Frage. Wo begegnen wir uns? Gibt es vielleicht auch Spieleabende, wo man freiwillig hingehen kann? Das sind natürlich alles Facetten, mit denen ich das fördern kann. Ja, und der 5. Ansatzpunkt in Organisationen ist das Thema Rollen an der Stelle. Das heißt, ich muss das nicht immer alles als Führungskraft machen, sondern ich kann natürlich auch Leute etablieren, denen das vielleicht sowieso liegt, die Lust haben, den Spieleabend zu organisieren. Und das gibt's ja meistens auch. Es gibt ja immer einen, der hat die Girlande in der Schublade und weiß, wenn der nächste Geburtstag hat und schmückt dann den Tisch. Das sind ja meistens die gleichen Nasen, die dann sagen, Leute, ihr müsst nochmal alle 2 Euro in Umschlag machen, damit wir da die Torte kaufen können und so weiter. Und das sind eben die 5 Hebel, mit denen wir das in der Organisation stärken können.
Ja, sehr stark. Ich denke auch noch dran, ich hatte meine Assistentin, die hat sich da, weil mir das jetzt nicht so wichtig war, aber die hat da das richtige Ohr immer gehabt, hat immer, ist mit dem Umschlag rumgelaufen, hat die Tische hergerichtet, Luftballons aufgeblasen etc. Das war total, mir war das nicht wichtig, aber es war total wichtig, von daher da jemanden zu haben, super, super wertvoll, weil das natürlich auch eine Form von Wertschätzung, Respekt und Wahrnehmung ist, ne?
Absolut, ja.
Und das Thema Rituale möchte ich auch nochmal gerne aufgreifen, weil ich das aus einer Welt kenne, die viele nicht kennen, nämlich aus der Bundeswehr. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Ekelrituale oder so, was man aus Medien kennt, aber es gibt ganz viele Sachen, was ja vermutlich eines der bekanntesten ist, ja zum Beispiel der große Zapfenstreich, den man gerne mal macht für eine Verabschiedung von einem Minister. Aber das gibt's natürlich auf allen Ebenen. Und das ist etwas, was die Bundeswehr in einem traditionellen Kontext hat. Also ich gebe nur mal ein Beispiel für die Zuhörenden. Meine Beförderung zum Oberleutnant war halt im Fackelschein in den Alpen in der Schneelandschaft. Oder Beförderung zum Leutnant oder Fähnrich im Dresdner Zwinger. Also das sind halt Momente, die man schafft, die eine extrem starke emotionale Verankerung haben, damit eine Wertschätzung und damit jetzt lange oder kurz, eine Bindung ans Unternehmen und an die Menschen. Und das ist dann halt das, wo ich sage, oder um das jetzt auf ein KMU-Beispiel zu übertragen, wo der Chef am Frauentag immer mit allen Frauen regelmäßig dann essen gegangen ist. Kann man jetzt ein bisschen patriarchalisch finden.
Ja,
kann
man den ganzen Tag essen. Ach so,
nee, ja, der Tag war frei. Ja, nee, zeitgleich mit allen. Ich nehme nur Beispiele, aber ich finde es total wichtig, diesen Punkt Rituale schaffen, um Begegnungsräume zu schaffen. Das, was du auch gesagt hast. Ich bin jetzt kein Freund vom Rauchen, aber die Raucherpausen, das sind halt die Begegnungsorte, wo informelle Kommunikation stattfindet, das Eisbergmodell unten mal beleuchtet wird und ganz viele Sachen eigentlich da geklärt werden, die auf dem kurzen Dienstweg und nicht über die 46. weitergeleitete E-Mail.
Ja, und da sind wir auf einer spannenden Spur. Ne? Es gibt beides. Es gibt den großen Zapfenstreich. Der ist jetzt aber nicht jeden Montag. Und es gibt aber diese kleinen Sachen. Und warum nicht zum Beispiel eine Nichtraucherpause etablieren? Das wäre jetzt auch ein spielerischer Ansatz, der ein Ritual schaffen könnte, wo man sagen könnte, es gibt, also wo die Raucherpause ist, ist meistens klar, nämlich draußen am Aschenbecher. Aber was ist, wenn es eine Nichtraucherpause gibt, irgendwie in der Kaffeeküche, wo quasi, weiß ich nicht, alle sich mal eben so ein Bonche nehmen aus der Naschidose oder irgendwie sowas und man einfach mal einen Anlass hätte, auch als Nichtraucher mal kurz vom Platz weg, ja, mal kurz quasi aus dem Fokus Arbeit raus, anderen begegnen, mal kurz durchschnaufen. Das würde zumindest die Wahrscheinlichkeit auch wieder für Interaktionen wunderbar erhöhen. Und da kann man eben ansetzen, diese ganzen kleinen Rituale. Ja. Bei vielen ist das über die Pandemie verloren gegangen. Früher war das gang und gäbe. Man geht morgens rein und begrüßt alle per Handschlag. Ja, geht durch die Büros oder sowas. Ja. Heute ist es dann eher die Ghetto-Faust, ja. Wenn überhaupt. So, wie checken wir ein? Machen wir im Weekly oder im Daily, fangen wir an mit einer Frage nach dem Motto emotional, wie geht's dir? Oder fangen wir an mit was Positivem wie WWW-Frage, also what went well? Ein kleiner Erfolg, den du seit unserem letzten Meeting erlebt hast, erreicht hast oder bei jemand anderem gesehen hast. Es muss ja nicht immer nur Selbstbeweihräucherung sein. Weil ich dann gleich ganz anders in die Interaktion reingehe. Ich habe positive Emotionen im Raum, da haben wir schon drüber gesprochen. Und ich schaffe eben ja auch verlässliche Rituale an der Stelle. Und vielleicht noch ein Nachtrag. Auch das Verstoßen gegen solche Rituale kann es schwer machen, in Interaktion miteinander zu gehen. Ich habe es im Buch beschrieben, ich hatte früher eine Kollegin mal bei der Arbeit in meiner Zeit, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, die hat häufig so auf diese Kundenfrage, wie geht's Ihnen, Frau so und so, reagiert mit normal. Ja, so normal.
Macht viel auf.
Genau. Ja, genau. Und das Problem ist, finde ich daran, auch das sich an Rituale halten, also dieses How are you, I'm fine Muster, wie ich es nenne, ja, das schafft wieder Verlässlichkeit und Vertrauen. Und dagegen zu verstoßen, das kann ich tun, wenn ich mich selbst öffne, dann habe ich zumindest wieder die Chance, dass daraus ein wahrhaftiges Gespräch entsteht. Aber dieses Muster zu durchbrechen für so ein flapsiges Ja, normal, hat es mir immer schwer gemacht, zu dieser Kollegin wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und naja, die Chance war da, weil mit ihrem Mann war ich 3-4 Mal im Skiurlaub zusammen. Ja, also.
Erinnert mich gerade an ein Szenario aus einem Coaching, wo ich das mit der Führungskraft übe, der das überhaupt nicht liegt, die das auch nicht als Stärke sieht, aber als Schwäche erkannt hat, weil das Feedback halt auch so war, dass man sagt, okay, XY, wir wissen gar nicht, wie es dir geht, weil wir können dein Verhalten überhaupt nicht einordnen, weil du immer neutral bist, ne? Und dann fehlt so ein bisschen das, worum es hier auch geht, der Aufbau von Bindung. Genau. Du bist schon reingegangen in das erste Werkzeug, ist auch eine hervorragende Überleitung. Was gibt es denn jetzt so für Werkzeuge, um positive Führung, positive Psychologie ins Unternehmen zu bringen?
Ja, wie viel Zeit hast du? Nein, ich pick vielleicht mal 2 oder 3 raus an der Stelle. Das erste ist, glaube ich, dass wir wirklich überlegen, können wir solche Rituale stärken? Können wir in unseren Meetings, in Workshops, die wir mit dem Team sowieso haben, dem Thema Austausch, Kennenlernen, Beziehungsarbeit einen Raum geben? Natürlich gibt es dafür kluge Fragen, die man nutzen kann. Ich habe ein paar im Buch abgedruckt. Ja. Ich habe dazu ein Kartenset entwickelt, die positiven Interaktionskarten, wo man die einfach so Karten mit Fragen sind, die ich nutzen kann. Worüber kann ich miteinander ins Gespräch kommen? Wo ich sagen kann, okay, was bedeutet für mich Respekt, ja, was beschreibt meine Persönlichkeit, vielleicht auch so Fragen, Check-in-Fragen, kannst du auch googeln, findest du ja viele heute.
Mache ich gerade.
Ja, zum Beispiel auch eine Frage ist, was ist mein Lieblingsspiel im Moment? Ja, so. Oder wann erlebe ich dich als extrovertiert, wann erlebe ich dich als eher introvertiert? Wenn ich das dann ein bisschen systematischer machen möchte, dann haben die Interaktionskarten eine zweite Ebene, wo wir einfach auch, und dafür brauchst du jetzt gar nicht das Kartenset, sondern wo du fragen kannst, achten wir eigentlich auf diese ja Sozialkompetenzen im Auswahlprozess? Ja, hat das für uns eine strategische Bedeutung? Wie wertschätzen wir denn die Personen, die im Team für den Zusammenhalt sorgen? Ja, hat das eine echte Anerkennung bei uns im Team? Und dann kann man darüber eben in eine Bewertungsdiskussion gehen und dann bist du auf so einer Ebene von Kulturentwicklung und Metaebene zu sprechen. So, also das heißt, Werkzeug 1 wäre klassisch natürlich dem Raum geben, mit verschiedenen Spielformen, vielleicht mit bestimmten Fragen, wahrhaftig miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe im Buch dazu beschrieben, ich habe es genannt, mal Zeit nehmen für eine Mahlzeit. Das ist ein Konzept von einer Kollegin, die hat die Aaron and Aaron Questions genommen. Die findet man im Internet sehr schnell. Es gibt auch eine Folge der Big Bang Theory Serie dazu, wer das noch kennt, ja. Mit der Theorie 36 Fragen, mit ja ansteigendem Tiefgang, die dazu führen sollen, dass eben eine starke Verbundenheit entsteht. Und das Konzept war, man macht ein Dinner, mehrere Gänge, immer 20 Minuten mit einem random zugelosten Partner und einigen dieser Fragen zur Auswahl, über die man miteinander ins Gespräch kommt. Und da gibt's ja schon Konzepte, die so ähnlich sind, ja, wie wir losen einfach zu, wer mit wem mal ein Mittagsessen, ein Lunchdate hat und so weiter. Ne? Also all diese Formen, die Begegnungen miteinander wieder ermöglichen. Das wären so Dinge, die ich machen kann. Und das andere ist, das dritte vielleicht, strategisch zu überlegen, wie können wir diese Hebel bei uns im Unternehmen etablieren? Welche strategische Bedeutung hat das? Ehrlich, wie passt das zu unserem Wertekonzept? Und das kann ich auch in so eine Scorecard gießen. Ich habe das im Buch auch aufgenommen, eine Scorecard für High Quality Connections, wo man eben guckt, findet das bei uns statt und welche strategische Bedeutung hat das für uns schon, wie wird das gelebt. Und dann kann man auch teamübergreifend in so eine Kulturdiskussion kommen. Und ich glaube, das ist wertvoll und das ist auch in Workshops mit Führungskräften, die ich mache, tatsächlich immer der Punkt, wo die Leute sehr engagiert diskutieren und dann konkrete Ideen entwickeln, wie man das im Unternehmen weitertragen kann. Ja. Deine Frage, wie kann man jetzt positive Psychologie und positive Führung im Unternehmen etablieren? Ja, die führt natürlich noch viel weiter an der Stelle. Ich würde sagen, miteinander ins Gespräch kommen ist die einfachste Antwort jetzt.
Ja, nehme ich und gebe gerne auch einen Verweis an Christians Podcast zum Thema Positive Leadership, positives ja. Führen. Auch sehr guter Podcast, sehr informativ, super Gäste, der natürlich extrem tief in diesem Thema auch drin ist. Und ich mache auch noch die Verbraucherinformationen. Du hast das jetzt nicht gemacht. Ich habe ja tatsächlich im Hintergrund schnell gegoogelt. Also wer so ein bisschen das Material von Markus mal sehen möchte, ich habe es tatsächlich so eingegoogelt, wie er es vorher gesagt hat, Interaktionskarten, und bin auf positiveleadershiptools.com gelandet, wo er so unterschiedliche Tools hat, die man quasi bestellen kann. Positive Leadership Spiel, Dialogkarten, Permalead Poker. Und ich würd auch noch mal ganz kurz aufnehmen, dieses ins Gespräch kommen. Ich habe ja relativ viele Trainer-Tools und Karten, auch zum Beispiel vom Belz Verlag, der viel im Bereich Therapie und Psychologie macht und ja. Habe da auch zum Beispiel ein Spiel gehabt. Spiel ist eigentlich zurückgriffen, Let's Talk and Connect heißt das, und habe das mit meinen Töchtern und meiner Tochter ausprobiert. Und Heidewitzka, hat man schnell einen Tiefgang gehabt. Da legt man so einen Weg, wo Fragen drauf sind. Das ist minimal spielerisch eigentlich, aber die Tiefe, die das innerhalb von 2 Minuten erreicht hat und eine Offenheit, hat mich dann als Vater schon berührt, und so kriegt man ganz schnell Zugang. Und wenn ich das jetzt in einem Mitarbeitergespräch, ich nehme oder ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, Mitarbeitergespräch klingt mir jetzt zu formal, aber so einen Zugang macht, zum Beispiel, was hättest du dir im letzten Projekt gewünscht für ein Verhalten von mir? Ja. Also einfach solche auch systemischen Fragen in den Raum stellen, das mitmachen, und man wird sich erschrecken, wie schnell eine tiefe Verbundenheit und eine Öffnung stattfindet, weil man sich ja wirklich dafür auch interessiert, was der andere denkt. Und das halt öffnet Räume. Und darum ist dieser spielerische Zugang extrem mächtig.
Absolut, das teile ich. Deswegen wickle ich eben auch diese Tools, die dann diese Umsetzung ermöglichen. Und ja, danke nochmal für den Teaser zu der Tool-Seite auch.
Wir haben uns richtig schön verschnackt, finde ich gut. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Das heißt, ich würde mir so ein bisschen gern zum Fazit kommen. Wenn wir jetzt zusammenfassen würden, was macht denn High Quality Connections in der Arbeitswelt aus und wie kann es uns gelingen, mit positiver Kommunikation Hochleistung zu erreichen?
Ja, schöne Frage für, kannst du das mal eben in einen Satz packen?
nee, du kannst 3 haben. So, du kannst 3 haben.
3 Sätze, okay. Also, nochmal in a nutshell. High-Quality-Connections sind kurzfristige Interaktion zwischen zwei Personen, die für beide irgendwie eine positive Erfahrung sind und eben eine besondere Interaktionsqualität haben. Das wünschen sich viele mehr. Und die Stellhebel, über die wir jetzt gesprochen haben, geben uns den Raum, das im Prinzip auch zu stärken. Ja, eben mit dem Ziel, dass wir damit auf die Beziehungsqualitäten einzahlen und dementsprechend natürlich auch im Unternehmen irgendwie einen positiven Outcome haben, weil wir haben vorhin mal kurz so zwei Studien geschnitten, aber es gibt viele, viele spannende Forschungsarbeiten dazu, dass sich das einfach extrem positiv auswirkt. Und ich finde, da braucht man auch gar nicht so viel Fantasie für. Ja? Ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist diese Haltung, zum Brückenbauer zu werden. Also anderen Beziehungsangebote zu machen, so wie es zu meiner Persönlichkeit eben auch passt, ja, und so der Menschlichkeit in Organisationen einen Raum zu geben. Denn man muss ja sagen, das ist so ein bisschen eine ambivalente Diskussion. Wir hatten es vorhin einmal bei dem Beispiel, als du deine beiden Kolleginnen auseinandergesetzt hast damals, ja. Ist das überhaupt die Funktion einer Organisation? Und ich würde sagen, ja. Natürlich sind Organisationen, wenn man jetzt mit Niklas Luhmann diskutieren würde, ja, oder mit den Systemikern, die würden sagen, Menschen erfüllen eine Funktion, die haben eine bestimmte Rolle in der Organisation und die Organisation will davon unabhängig sein. Die Organisation will eigentlich auch nur ihren Fortbestand sichern. Punkt. Da mache ich jetzt ein riesen neues Thema auf. Ich mache es wieder zu. Ich würde sagen, es wäre doch aber schön, wenn Menschen Organisationen bauen, und die sind ja nun mal von uns gebaut, wenn wir sie für die Zukunft so bauen, dass Menschlichkeit mehr Raum hat, dass wahrhaftige Begegnung mehr Raum hat, dass wir dort gerne und miteinander Hand in Hand arbeiten, dass wir den ganzen Menschen sehen in der Begegnung und dass wir so dementsprechend auch die Skills bei allen vielleicht nochmal erhöhen, mehr miteinander in Kontakt zu gehen, weil wir ja alle immer selbstorganisierter mit immer neuen Menschen in neuen Projektteams in Kontakt gehen und dann schnell auch dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit irgendwie auch erfüllen wollen. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein, damit Arbeit lebenswerter werden kann.
Sehr schön. Wir haben am Anfang einen Cliffhanger versprochen. Stimmt. Wollen wir den noch einlösen?
Ja, aber also wenn ich den jetzt komplett einlöse, dann würde das 6-7 Minuten dauern. Deswegen löse ich es nur auf und gebe einen Tipp, wo es vielleicht auch noch besser zu bekommen ist. Ich habe zum Thema Kommunikation einen Text gefunden von einer Poetry Slammerin, den ich im Abschluss des Buches abgedruckt habe. Ich sagte ja vorhin im Cliffhanger am Ende, mir gefällt das Abschlusskapitel am besten, denn da steht was drin, was ich nicht selbst geschrieben habe. Und das ist von Paulina Behrendt, eine Hamburger Poetry Slammerin, und sie hat den Text Tauchen geschrieben und ich durfte den im Text im Buch abdrucken. Und ihre Idee ist diese schöne Metapher, die sie nimmt, ist eben, dass Tauchen zum Synonym für Kommunikation wird. Kommunikation als Option einer menschlichen Emulsion, einer verbalen physischen Fusion, einer Genuinfektion zwischen zwei Menschen. So als Ausschnitt aus dem Text. Und die Metapher ist, dass unterschiedliche Tauchtiefen, 60 Zentimeter, 10 Meter, 20 Meter, eben auch in der Gesprächstiefe unterschiedlich tief führen. Und ich will dir als Zuhörerin jetzt gar nicht die ganze Imagination und das, die Erfahrung nehmen, den Text einmal im Ganzen selbst zu hören, deine ganz eigenen Assoziationen zu bilden. Deswegen Tauchen, Paulina Behrendt, YouTube. Hör dir den ganzen Text an. Ich finde, es lohnt sich. Oder lies es im Buch in deinem eigenen Tempo nach. Ich finde es einfach eine wunderbare künstlerische Annäherung auch an das Thema Kommunikation.
Super. Ein traumhafter Abschluss für den inhaltlichen Teil. So, Markus, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Führungskräfte müssen Menschen lieben und Führungskräfte müssen immer stärker, ich glaube, erstmal in der Selbstfürsorge werden. Weil wenn wir uns die Zahlen aktuell angucken, dann sind viele Führungskräfte einfach auf. und versuchen, das aufzufangen, was alles an Überlastung da ist. Und deswegen braucht Führung heute Selbstfürsorge, Zuwendung zu den Menschen, Menschlichkeit und im Sinne des Buches dann eben genau daraus resultieren diesen Kontakt zueinander und das Stärken von echten Teams, die dann Exzellenz erreichen können.
Sehr stark. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Ja, worauf bin ich stolz? Ich bin seit 12 Jahren selbstständig und ich bin in der Sparkasse sozialisiert. Das war also ein Riesenschritt, das warme Nest der Sparkasse zu verlassen, weil damals haben die Leute gesagt, bist du denn des Wahnsinns? Du riskierst deine Betriebsrente. Und ich habe diesen Schritt gemacht und ihn A, nie bereut und B, mittlerweile mit mehreren Tätigkeitsfeldern mit unserer Unternehmensberatung HBC GmbH täglich dabei, das zu tun, was ich liebe und unsere Kunden zu unterstützen. Darauf bin ich stolz, dass das gelungen ist die letzten 12 Jahre.
Fühle ich mit. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Spontan könnte ich sagen, besser Saxophon spielen. Ich habe früher mal Klarinette gespielt. Ich habe es mit dem Saxophon mal probiert, aber das geht ja alles nicht ohne Üben. Impro-Theater spielen würde mir noch einfallen. Also da habe ich zwar schon mal so erste Workshops gemacht, aber das sind so Felder, wo man sich kreativ und mit Enthusiasmus und Humor und gut austoben kann. Und da dürfte gerne mehr Raum für sein an der Stelle.
Jetzt kommt eine anspruchsvollere Frage. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Oh, das ist spannend. Ich darf nur 3 nennen. Okay. Dann muss ich anfangen mit einem Buch, das ich einfach an einem entscheidenden Wendepunkt geschenkt bekommen habe, nämlich relativ früh in meiner beruflichen Laufbahn, damals nach meiner Bankkaufmann-Ausbildung. Das ist so ein Klassiker der Selbstmanagement-Lehre damals gewesen. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Da geht's eben genau um dieses Thema eigene Visionsarbeit. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und gerade dieser Part von, wo will ich denn in 5 Jahren sein? Das mache ich immer mal wieder, dass man für verschiedene Lebensbereiche eben ja auch Visionen quasi malt, nicht schreibt. Ja? Und das hat mir geholfen, eben Ziele zu setzen. Von daher hat dieses Buch mich überhaupt auch so ein bisschen auf diesen ganzen Pfad gebracht, den ich dann später weiter verfolgt habe, als ich die positive Psychologie und das Coaching studiert habe und die Wirtschaftspsychologie. Das zweite Buch, das mich sehr beeinflusst hat, ist Adam Grant, Geben und Nehmen. Über das haben wir gesprochen. Ich habe da Teile rausgenommen für meine Seminare und Keynotes. Und ich finde, Adam Grant ist einfach ein super Tipp als Autor. Ich schätze alle seine Bücher sehr. Hidden Potential ist, glaube ich, das Aktuelle. Das liegt bei mir hier schon im Bücherregal. Aber Bücher kaufen und Bücher lesen sind ja 2 voneinander unabhängige Hobbys, habe ich gehört. Und ein drittes Buch, das für mich besonders bedeutsam war, jetzt siehst du, oder du siehst es im Podcast nicht, wie ich mich gerade noch mal zu meinem Bücherregal umdrehe.
Das ist übrigens eine typische Bewegung im Podcast bei mir, dass in dem Moment ist immer die Drehbewegung.
Ja, komisch. Das Problem ist, ich habe hier an 3 Seiten dementsprechend Bücher und ich suche noch. Ja, wahrscheinlich müsste ich dann sagen, entweder Sean Acker, The Happiness Advantage oder Flourish von Martin Seligman, weil Flourish einfach das erste Buch war, das ich zur positiven Psychologie gelesen habe. Und so begann vor über 10 Jahren meine Reise in dem Gebiet, als dieses Fachgebiet hier in Deutschland auch überhaupt noch nicht so verbreitet war. Und hat dann dazu geführt, dass ich einer der ersten war, die eben ein zertifizierter Trainer für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum geworden sind und das heute nicht nur im Masterstudiengang vermitteln, sondern eben auch vielen Führungskräften in der Praxis. Also muss man sagen, das war ein Gamechanger, auch wenn danach noch Fachbücher waren, die noch weitergeführt haben, vielleicht auch inhaltlich an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ich habe fleißig mitgeschrieben. Die drei Bücher kannte ich erstmal nicht. Dann war ich ein bisschen froh, dass du mit Martin Seligman in Flourish was gebracht hast, was ich dann doch kannte. Vielleicht für die Zuhörenden, das heißt quasi das Aufblühen, wo es so ein bisschen in der Kernessenz auch um das in der positiven Psychologie geht, dass man halt so dieses Aufblühen erlebt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher auch dafür.
Vielleicht, wenn ich noch schnell eins darf, die Humanisierung der Organisation, das ist so von sehr Luhmann geschulten Systemikern geschrieben und ich finde das total spannend. Systemik und positive Psychologie können sie, glaube ich, das zusammen ist eine extreme Bereicherung, da weiter zu denken. Und das Buch ist durchaus ein bisschen provokant an der einen oder anderen Stelle und mochte ich. Punkt.
Cool. Auch notiert, kommt in den Warenkorb. Wir ziehen nochmal an das Level, aber jetzt kommt die schwerste Frage, vermutlich. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Wow, okay. Die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die meine berufliche Entwicklung bestimmten, war, als ich damals entschieden habe zu kündigen, habe ich mir selbst ein Coaching genommen, ja. Also als Coach weiß ich, dass es manchmal hilfreich ist, einen Spiegel von außen zu haben. Und damals habe ich es mir eben auch gesucht. Und da war eben diese Kernfrage: was möchte ich denn eigentlich mit meiner verbleibenden Lebenszeit anstellen? Ja. Und ist das Bausparverträge verkaufen? Und die Antwort war schnell gegeben. Also von daher, dieses Fokus auf was ist mir wirklich wichtig. Das war eine extrem einflussreiche Erkenntnis. Das zweite ist, ich würde jetzt sagen, Unternehmer sein kommt von etwas unternehmen. Also man braucht nicht den perfekten Plan, sondern eben ausprobieren, auch als Führungskraft, ja, Dinge ausprobieren, daraus lernen, dieses iterative Vorgehen ist aus meiner Sicht ein zentraler Punkt, auch wenn es darum geht, High-Quality-Connections in die Arbeitswelt zu bringen oder positive Führung zu stärken. Ja, guck einfach, was funktioniert für dich in deinem Umfeld, in deinem Bereich. Und das war glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, was man im Unternehmersein einfach auch merkt, finde ich, wenn man so quasi weiter schwimmt. Und das Dritte ist, wenn ich jetzt nochmal auf den Kontext positiver Psychologie schaue, die Verbindung zu anderen Menschen, die eben auch entsteht, wenn wir über diese Themen sprechen, wenn wir miteinander wahrhaftig sprechen, das ist das, worauf es ankommt. Das ist auch das, was Arbeit und was Leben lebenswert macht und was ich nicht missen möchte. Und dieses soziale Netz an echten Verbindungen, und das müssen nicht 100.000 sein oder 2.000 Facebook-Freunde, sondern diese echten Verbindungen, das ist das, was dich trägt, auch wenn es schwierig ist.
Ja, sehr schön. Und ging jetzt schneller und leichter als gedacht. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, Barack Obama, sag ich jetzt mal. Ich finde, was mich an ihm beeindruckt, ist die Präsenz, die er hat. Er war vor ein paar Jahren mal in Köln in der Lanxess Arena. Da waren so 10.000, 12.000 Leute. Ich auch. Also ich weiß, dass er da war. Ich glaube, ihm ist nicht klar, dass ich da war. Und obwohl ich im Oberrang saß, hat es mich extrem beeindruckt, wie er reinkam. Und ich habe gelernt von einem wunderbaren Keynote-Speaker und Keynote-Coach, der die anderen geschult hat, die nach Obama auf der Bühne waren. Man ist versucht zu sagen, die Armen, weil nach Obama auf die Bühne zu dürfen oder zu müssen, da scheiden sich, also welches Wort da das Richtige ist, da scheiden sich die Geister. Und er hat für mich, also diese Präsenz beeindruckt mich, mit der er anderen Menschen begegnet, er andere wahrnimmt, weil man hatte das Gefühl, er sieht jeden. Und ich glaube, er hätte auch ein paar kluge Gedanken, und das könnte eine interessante Diskussion werden.
Ja. Hab gerade Gänsehaut, weil ist auch meine Antwort, da könnte man sagen, ist ja jetzt nicht sonderlich kreativ, aber ich denke, das zeigt, wie da eine Gemeinsamkeit ist. Und ich nehme mal ein anderes Beispiel, gebe ich auch mal gegen die Podcast-Empfehlung oder die Staffel-Empfehlung. David Letterman hat ihn mal gehabt als Gast und der hat ja nun wirklich schon alle Sitzen gehabt. Und David Letterman hat quasi gezittert und war nervös und das als Grand Seigneur des Entertainments, der alle da hatte. Und auch dieses Interview auf Netflix ja. My Next Guest Needs No Introduction oder so heißt, glaube ich, das. Super Folge mit ihm, klare Empfehlung und
cool. Es gibt auch, glaube ich, eine Podcast-Reihe, wo Barack Obama mit Bruce Springsteen zusammenspricht.
Ja, ja. Es gibt eine sehr lustige Folge, Conan O'Brien höre ich ganz gern als amerikanischen Podcast, da war er auch mal zu Gast, der ist ja sehr humorvoll, auch das nochmal für die, die da ein bisschen tiefer reingehen wollen und unsere Leidenschaft teilen. Mhm. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Oh, das ist eine gute Frage. Einfach machen. Hab Spaß.
Nice, einer meiner Slogans, finde ich gut. was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Naja, also die standardmäßige Antwort auf einer Metaebene ist natürlich, dass man irgendwie Spuren hinterlassen haben möchte, dass man vielleicht auch sieht, dass bestimmte Dinge weitertragen. Ja, das wünsche ich mir natürlich, wenn ich dann auf meinen Sohn blicke. Und vor allen Dingen, dass man sagen kann, dass man die Zeit irgendwie genossen hat an der Stelle und dieses Thema Genuss und Spaß dabei gehabt haben, Leichtigkeit, das darf gerne dann einen gewissen Raum haben in der Rückschau, aber Spuren und das heißt auch irgendwie Verbindungen zu wichtigen Menschen in meinem Umfeld, das wäre, glaube ich, das Wichtigste für mich.
Und die letzte Frage: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Die Arbeit mit Menschen begeistert mich und es ist mir eine Freude, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das ist jetzt für Trainer und Coaches erstmal nicht untypisch, muss man sagen. Aber mit Enthusiasmus und mit Leichtigkeit Menschen dabei zu begleiten, das gibt mir in meiner Arbeit viel Freude. Und ansonsten sind es drei Dinge, nämlich Wurzeln, Wachstum und Genuss. Also wissen, wo man herkommt, immer wieder Dinge zum ersten Mal zu tun und sich so weiterzuentwickeln. So war es letztes Jahr der Impro-Theaterkurs. Und Genuss, also the good life, das gute Leben zu genießen, das ist mir wichtig.
Sehr stark. Lieber Markus, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über High-Quality-Connections in der Arbeitswelt. Vielen Dank für diesen kollegialen, sympathischen und sehr informativen Austausch im Paperwings-Podcast.
Dani, ich danke dir für deine Zeit, deine Einladung, deine spannenden Fragen und Beispiele und hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war quasi eine High-Quality-Connection.
In diesem Sinne, Servus!
Tschüss!
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.